Heiligen Geistes. Herzlich willkommen. Ich möchte Sie und euch alle ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst hier in Lichtel heute am dritten Sonntag nach Trinitatis. Und ich glaube, Sie haben alles richtig gemacht. Zum einen können Sie sich auf einen schönen Gottesdienst freuen und zum anderen bei diesen Temperaturen ist die Kirche sicherlich einer der besten Orte, um das alles ganz gut auszuhalten. Schön, dass Sie da sind. Ja, und heute steht ein großes Dankeschön im Mittelpunkt dieses Gottesdienstes. Wir danken Ihnen, liebe Frau Juncker, für Ihren langen und treuen Dienst als Mäßnerin hier in Lichtel. Wir werden Sie nachher offiziell verabschieden nach der Predigt. Und zugleich werden wir das neue Mäßner-Team, das sich gebildet hat, heute auch einsetzen und segnen. Also da auch ein herzliches Willkommen. Oben an der Orgel möchte ich den Reinhold Strauß herzlich begrüßen und da wünsche ich uns allen jetzt einen schönen und gesegneten Gottesdienst. Nehmen Sie gerne Platz zum ersten Lied. Frau Juncker, Sie haben sich zwei Lieder gewünscht. Das erste singen wir jetzt gleich zu Beginn. Gottes Himmel und der Erden, Nummer 445, ist das in den Gesangbüchern die erste, zweite und fünfte Strophe.
Und deine Gerechte mich halten.
Spräche dich, Finsternis möge mich decken.
Und Nacht statt Licht um mich sein.
So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag.
Finsternis ist wie das Licht.
Denn du hast meine Nieren bereitet.
Und hast mich gebildet wie Mutterleibe.
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin.
Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele.
Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde.
Als ich gebildet wurde, unten in der Erde.
Deine Augen sahen mich,
als ich noch nicht bereitet war.
Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben,
die noch werden sollten und vor denen keiner war.
Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken?
Wie ist ihre Summe so groß?
Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand.
Am Ende bin ich noch immer bei dir.
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz.
Prüfe mich und erkenne, wie ich meine.
Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin.
Und leite mich auf ewigem Wege.
Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Thank you.
Wir hören nun als Schriftlesung das Gleichnis Jesu vom verlorenen Sohn aus Lukas 15. Es nahten sich Jesus aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Er teilte ab und trug unter sich. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich deinen Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zu Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was da wäre. Er aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig. Und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie ein Wort gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlagen. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ach. Passend dazu singen wir jetzt vom Lied Nummer 660, wie ein Fest nach langer Trauer, die Strophen 1 bis 3.
Thank you.
Gemeinde JVA Bruchsal, Einzelhaft. In einer Zelle sitzt ein Mann, der über sich selbst sagt, ich bin ein wandelndes Monster. Seine Bilanz bis zu diesem Tag, Heime, Arrest, unzählige Schlägereien, Raubüberfälle und dann der Tiefpunkt auf der Flucht mit einem gestohlenen Auto, rammt er einen Polizeiwagen, ein Polizist stirbt, mehrere werden schwer verletzt. Wilhelm Kunz hat ein Menschenleben auf seinem Gewissen. Er ist voller Hass, absolut eiskalt, bei den Wärtern geht er als völlig untherapierbar. Jetzt sitzt der Wilhelm Kunz in seiner Zelle und er hat ein Problem, das fast so groß ist wie seine Wut. Er hat keine Zigarettenblättchen mehr. Er hat zwar Tabak, aber nichts, worin er ihn einrollen kann. Er fällt sein Blick auf ein Buch, das man ihm wie jedem Häftling in die Zelle gelegt hat, nämlich eine Bibel. Wilhelm Kunz greift nach dem Buch, ihn interessiert überhaupt nicht, was da so drin steht, ihn interessiert nur das Papier. Es ist ganz dünn, hauchdünn, perfekt, um Zigaretten zu drehen. Er schlägt die erste Seite auf, 1. Mose 1, der Bericht von der Schöpfung der Welt, er reißt die Seite heraus, aber bevor er den Tabak hineinpackt, sagt er sich, diese Seite will ich zumindest davor lesen, bevor ich sie rauche. Er liest die Seite, er rollt sie zusammen, er zündet sie an, er inhaliert den Rauch. Und so beginnt er tatsächlich ein ziemlich skurriles Ritual, der Wilhelm Kunz raucht sich im Endeffekt durch die gesamte Heilige Schrift. Er raucht das Alte Testament Seite für Seite, er verwandelt das Papier in Asche, bläst den Rauch durch das Gitterfenster hinaus, bis er dann irgendwann im Neuen Testament ankommt, Matthäus-Evangelium, und plötzlich merkt der Gefangene, das hat ja was mit mir zu tun. Und dann ist es so, dieses Papier brennt dann nicht nur in seiner Hand, es brennt plötzlich ganz woanders, nämlich hier in seinem Herzen. Wilhelm Kunz liest von einem Gott, der den Menschen vergeben möchte. Er liest von Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist, nicht nur für die Guten, sondern vor allem auch für Schuldigen, für Menschen wie ihn. Und irgendwann fällt dieser Gefangene dann auf die Knie, die Last seines ganzen Lebens, die Last der Schuld, der tote Polizist, zerstörte Leben, der ganze Hass, drückt ihn zu Boden, er ruft zu Gott, er bittet um Vergebung, er tut dann im Endeffekt das, was er nie für möglich gehalten hätte, er kapituliert vor der Gnade Gottes. Aus diesem eiskalten Häftling, wo alle gesagt haben, völlig verloren, völlig untherapierbar, wird dann mit der Zeit, ja, wie ein neuer Mensch. Später geht dieser Wilhelm Kunz dann freiwillig zur Polizei, der gesteht weitere Straftaten, um einfach reinen Tisch zu machen. Er bittet die Opfer um Vergebung und er verbringt dann tatsächlich den Rest seines Lebens damit, gerade Jugendlichen von der Botschaft von Jesus Christus zu erzählen. Und wenn dieser Wilhelm Kunz heute von seiner Geschichte erzählt, dann sagt er häufig einen markanten Satz. Er sagt, ich habe die Bibel geraucht, aber der Herr hat mich gerettet. Meine Sünden sind weg, sie sind vergeben. Ja, liebe Gemeinde, wenn man solche Geschichten hört, kann das ziemlich faszinierend für einen sein. Aber vielleicht regt sich in Ihnen, wenn Sie das so hören, im Inneren auch so ein kleiner Widerspruch, so ein kleiner Protest. Man kann sich ja fragen, ist das denn so einfach? Darf Gott es denn einfach so einem Mann, bei allem, was er getan hat, einfach so die Schuld vergeben, als wäre nichts gewesen? Ist das nicht ungerecht? Ja, das kann ein innerer Konflikt sein. Und genau so ein Konflikt hatte noch ein ganz anderer in der Bibel vor langer Zeit. Das war der Prophet Micha. Schon lange her, 2700 Jahre ist es ungefähr her. Der Micha ist ein Prophet, ein Mann Gottes, und er blickt auf sein Volk Israel. Und er sieht alles, was da so schlecht läuft in diesem Volk. Er sieht die Korruption, er sieht die Lieblosigkeit, er sieht die ganze Schuld seines Volkes. Und doch kriegt am Ende seines Micha-Buches dann plötzlich ein feierlicher Höhepunkt. Wenn Sie sich mal ein bisschen Zeit nehmen und die Bibel lesen wollen, können Sie gerne mal das Micha-Buch im Alten Testament aufschlagen. Das ist auch gar nicht so lang. Da gibt es Höhen und Tiefen, da verkündet der Micha teilweise Gottes Heil, Gottes Geschenke, dann gibt es wieder sehr harte Gerichtsworte Gottes, aber am Ende geht es dann gut aus. Am Ende gibt es einen großen feierlichen Jubel Und diese Worte, die einen zum Staunen bringen können, wie damals den Propheten, die hören wir jetzt als Predigtext aus Micha 7, die Verse 18 bis 20. Da schreibt der Micha: Herr, wo sonst gibt es einen Gott wie dich? Allen, die von deinem Volk übrig geblieben sind, vergibst du ihre Schuld und gehst über ihre Verfehlungen hinweg. Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest, denn Güte und Liebe zu erweisen, macht dir Freude. Du wirst mit uns Erbarmen haben und alle unsere Schuld wegschaffen. Du wirst sie in das Meer werfen, dort, wo es am tiefsten ist. Den Nachkommen Abrahams und Jakobs wirst du mit Liebe und Treue begegnen, wie du es einst unseren Vorfahren mit einem Eid zugesagt hast. Für meine haben Sie gemerkt, womit dieser Text losgeht. Er geht mit der Frage los, mit einem großen Staunen, nämlich mit der Frage von Micha: Herr, wo sonst gibt es einen Gott wie dich? Im Hebräischen, in der Ursprache, ist das übrigens ein ziemlich interessantes Wortspiel. Micha heißt übersetzt: Wer ist wie Gott? Das ist genau diese Frage, die er hier stellt, und dieser Micha trägt mit seinem Namen eigentlich sein ganzes Leben lang diese Frage mit sich rum: Wer ist wie Gott? Ja, warum staunt er Micha so? Er staunt, weil Gott völlig anders reagiert, als die Menschen es normalerweise tun würden. Ja? Wenn uns jemand Unrecht antut, wo wir wirklich auch mal seelisch verletzt sind, dann tragen wir das ja in der Regel sehr lange mit uns herum. Oder wir schauen, dass wir irgendwann mal dem anderen einzahlen. Ein falscher Schritt, ein großer Fehler und schnell kann man unten durch sein, für immer abgeständet. Ja, die menschliche Gerechtigkeit in unserem Denken, die fordert oft, wer Schuld auf sich geladen hat, der muss zahlen und wenn es sein muss, bis zu seinem Lebensende. Und dann kommt Gott. Micha sagt: Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest, denn Güte und Liebe zu erweisen, macht dir Freude. Das ist der große Unterschied, die Gemeinde. Gott vergibt. Und Gott vergibt nicht nur die Zähne knirschen oder weil er es machen muss oder weil er mal ein Auge zudrückt. Gott vergibt, weil es ihm Freude macht, weil er Freude hat. Ja, und die Gnade, die muss man sich nicht groß verdienen. Es gibt keine große Warteliste für diese Gnade. Und wenn ein Mensch, wie der Wilhelm Wundt zum Beispiel, das an der Zelle dann umkehren will, dann triumphiert im Endeffekt im Himmel nicht die strafende Gerechtigkeit, sondern es triumphiert die Freude über einen Menschen, der die Kurve gekriegt hat, über einen Menschen, der heimgekehrt ist. Ja, wo wir Menschen manchmal sagen, ach, den kannst du vergessen, der ist völlig untherapierbar, hat sein Leben verwirkt, da kommt Gott und sagt: Überhaupt nicht, ich habe mit diesem Menschen noch was vor, ich will ihm nochmal einen Neustart schenken. Ja, Gott liebt es, schlichtweg gnädig zu sein. Das ist der Grund, warum Micha hier auch so staunen muss. Ja, und als wäre das noch nicht genug, sagt der Micha hier, was mit unserer Schuld, die wir auf uns laden, einmal passieren wird. Er sagt: Du wirst alle unsere Schuld wegschaffen. Du wirst sie in das Meer werfen, dort, wo es am tiefsten ist. Ja, das ist kein naives Schwamm drüber. Das ist ein interessantes Wort. Übersetzt auf dem Hebräischen heißt zertreten, unter die Füße zwingen. Genau das Wort, was man auch für die Weinbauern damals verwendet hat. Die haben nämlich ihre Weintrauben geerntet, sie haben Boden gelegt und mit den Füßen haben sie die richtig zertreten, dass der Saft rauskommen kann. Ja. Dieses Zertreten wird hier genau verwendet, um zu sagen, genauso wird es Gott mit unserer Schuld, mit unserer Sünde auftun. Ja, Gott bezwingt im Endeffekt die Schuld wie einen gefährlichen Feind und er wirft sie ins Meer. Und zwar nicht irgendwo ans Ufer, wo dann das nächste Hochwasser kommt und das alles wieder anspült. Nein, dort, wo es am tiefsten ist. Ja, der tiefste Punkt unserer Erde liegt im Pazifischen Ozean, da haben wir den Marianengraben. Ja, man könnte übersetzen sagen, Gott versenkt unsere Schuld sozusagen im Marianengraben der göttlichen Gnade. 11 Kilometer tief, kommt kein Taucher hin, da holt es niemand mehr hoch. Was Gott vergibt, das ist wirklich. Aber als Christen dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass Gott unsere Schuld so weit versenken kann. Das hat ihm nicht nichts gekostet. Das hat ihm sogar ziemlich viel gekostet. Diese Vergebung fällt nicht einfach so vom Himmel. Sie hat Jesus Christus damals ans Kreuz gebracht. Ja, dort hat Gott in Jesus sozusagen unsere Schuld getragen, die uns sonst erdrücken würde. Darum kann sie Gott wirklich wegschaffen, nicht einfach so über sie hinwegsehen. Es gibt einen berühmten Prediger aus Großbritannien, der hat genau zu dieser Stelle mal gesagt, Gott wird von unsere Sünden in die Tiefe des Meeres und dann stellte ein Schild am Ufer auf, auf dem steht, Fischen verboten. Aber mal ganz ehrlich, wie oft fischen wir trotzdem in unserer eigenen Vergangenheit? Oder wie oft fischen wir bei anderen Leuten rum, von denen wir enttäuscht werden und halten ewig die alten Fehler vor? Ja, das ist irgendwie menschlich, ich glaube, das steckt in uns Menschen drin, aber ganz wichtig ist, bei Gott ist es ganz anders. Bei ihm gibt es einen echten radikalen Neubeginn. Was weg ist, ist dann wirklich weg für immer und ewig. Ja, und genau diese Gnade und diese Liebe und die Treue von Gott, die ist ja etwas, worauf wir uns als Gemeinde gründen und die ist ja nicht nur reine Theorie, sie braucht ja auch praktische Orte und Menschen, die da sind, die sie erfahrbar machen. Sie braucht auch Räume, wo man zusammenkommt, um dieses Staunen zu teilen. Und das bringt uns heute an diesem Tag zu einem ganz besonderen Moment der Dankbarkeit. Damit wir hier Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr in dieser wunderschönen Nikolauskirche in Lichte genau diese Botschaft feiern können. Darum oder dafür braucht man jemanden, der im Hintergrund da ist, der die Fäden zieht. Jemand, der dafür sorgt, dass die Türen offen sind, ja, dass die Kerzen angezündet sind, dass der Blumenschmuck da ist, dass alles schön sauber und gerichtet ist. Liebe Frau Juncker, Sie haben genau das über so viele Jahre hinweg getan. Sie haben das getan mit viel Freude. Als Mäßnerin waren Sie hier immer da, haben im Stillen den Raum dafür bereitet, dass wir genau diese Botschaft hier miteinander feiern durften. Und Sie haben Ihren Dienst nicht einfach so als Job gemacht oder Beruf, wo man einfach macht, weil man muss. Man hat sich wirklich angemerkt in all der Zeit, dass da viel mehr hintersteckt, dass da ganz viel Freude, Einsatz und Herz hintersteckt. Micha, der sagt am Ende unseres Textes hier, du wirst uns mit Liebe und Treue begegnen. Und ich denke, das passt auch gut zu Ihnen, liebe Frau Juncker. Sie haben unserer Gemeinde auch so viel Liebe und Treue in dieser langen Zeit als Nächsten geschenkt. Wir sind Ihnen wirklich sehr, sehr dankbar dafür und gleich nach der Predigt werden wir Sie dann auch offiziell verabschieden. Aber nochmal kurz zurück zum Bibeltext. Wir haben jetzt heute von zwei Welten gehört. Das eine war die Seite mit der Gefängniszelle von Wilhelm Wundt, gezeichnet von Schuld, von Hass, von Asche. Auf der anderen Seite das Bild von den Tiefen des Meeres, in die Gott alles wirft, was uns von ihm trennt. Und irgendwo dazwischen stehen wir. Irgendwo dazwischen stehen wir heute an diesem Sonntag. Vielleicht haben wir jetzt keinen Polizisten auf dem Gewissen wie der Bibeltaucher damals, aber vielleicht tragen wir gerade persönlich ganz andere Lasten mit uns herum. Alte Verletzungen oder Worte, die wir bereuen, Dinge, die wir am liebsten ungeschehen lassen oder machen würden, die uns manchmal vielleicht auch schlecht schlafen lassen. Menschliche Stimmen, die sagen oft im Flüsterton zu uns, ja, das wird nie wieder gut, das trägst du ewig mit dir herum. Gott ist anders. Gottes Wort hält dagegen. Micha ruft uns zu, der Marianengraben Gottes sozusagen, der ist tief genug für alles, was uns belastet. Du musst deine Schuld nicht festhalten, darfst sie da Gott abgeben. Denn unser Gott ist tatsächlich ein treuer Gott, der Schuld vergibt, der Menschen aufrichtet und ihm immer wieder neue Anfänge schenkt. Herr, wo sonst gibt es einen Gott wie dich? Amen. Ich hatte, als ich zum ersten Mal den Predigtext gelesen habe letzte Woche, sofort ein Lied im Ohr. Und das Lied würde ich jetzt gerne Ihnen singen lassen auf den neuen Liederbüchern. Du hast Erbarmen, die Nummer 28, und wir werden da von Simone Reimer an der Gitarre begleiten.
Oh,
und zur Verabschiedung von Ihnen, liebe Frau Juncker, kommen Sie doch einfach mal nach vorne. Sehr gerne. Ja, liebe Frau Juncker, es geht eine kleine Ära zu Ende. Ziemlich lang, seitdem ich hier bin, kann ich keine andere Messerin hier in Lichte, und es war ja schon eine viel längere Zeit. Und für mich wird es erstmal ungewohnt zu sein, hier von oben reinzukommen. Und dann steht sie nicht freudestrahlend und grüßt. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das haben Sie wirklich gesagt. Das ist ein ganz typisches Bild, was da hängen geblieben ist, was ganz typisch war für Sie. Ja, also, das ist schon ein ganz schöner Einschnitt jetzt, nach langer Zeit. Und zugleich kennen wir ja das Wort aus dem Predigerbuch: alles hat seine Zeit. Auch das Messeramt hat mal seine Zeit, es hat auch noch seine Zeit, Schritt oder zwei Schritte zurückzugehen nach der langen Zeit. Und da möchten wir Ihnen auf jeden Fall von Herzen danken. Und Ihre Kollegin aus Finsterrohr, nächste Kollegin Erika Kein, die wird uns jetzt ein Grußwort des Kirchengemeinderates oder mit Ihnen ein Grußwort des Kirchengemeinderates. Ja.
Feiern wir als Kirchengemeinde deine Verabschiedung als Mesnerin. Du warst hier in der Nikolauskirche Lichtel 18 Jahre Mesnerin mit Leib und Seele. Dieses Amt hat dir sehr viel Spaß gemacht. Das konnte man dir auch immer anmerken. Es ist ein schönes Amt, aber alles geht einmal zu Ende. Bei Hochzeiten, Taufen, Konfirmationen, Beerdigungen und den Sonntagsgottesdiensten musstest du auch immer in der Kirche sein. Gottesdienstbesucher hast du vor der Kirche mit einem freundlichen guten Morgenlächeln begrüßt. Mit dem Fahrrad fuhrst du dann hinaus in die Natur, um frische Blumen für die Kirche zu holen. Vor dem Konfirmationsfest, dem Erntedankfest, beim Aufstellen und Schmück des Weihnachtsbaumes hattest du immer fleißige Helfer. Als Dankeschön danach hast du noch selbstgebackene Kuchen und Kaffee in der Sakristei serviert. So saß man dort noch einige Zeit zusammen. Wenn du mit dem Lichten der Kirche fertig warst, spieltest du noch eine Stunde Orgel nur für dich. Das war wunderschön. Du warst ja allgemein engagiert im Gemeindeleben, etwa im Kirchengemeinderat, Besuchsdienstreisen oder bei Ausflügen. Dein Herz aber schlug vor allem für das Messeamt. Nun, liebe Erika, möchten wir uns als Kirchengemeinde mit einem Dankeschön bei dir ganz herzlich bedanken, dass du zusammen mit deinem Mann Ernst genießen darfst. Viel Freude damit. Dir weiterhin alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen für die kommende Zeit.
Dann die Erna Reimer ist mit dabei, der Markus Blumenstock die Birgit Nagel und die Andrea Ungarn. Das sind tatsächlich 7 Personen, die gesagt haben, das ist was für mich, da bringe ich mich gerne ein und das finde ich was Wunderbares. Und einige sind jetzt heute verhindert, entschuldigt, aber die aus dem neuen Mesa-Team, die jetzt heute hier da sind, bitte ich mal nach vorne zu kommen, dass ich euch noch kurz das Segen zu sprechen. Nehmt gerne, oder geht gerne wieder zu euren Plätzen und jetzt wollen wir noch miteinander beten, da steht alles frei. Darf ich bitten, sprechen wir mal, Herr, erbarme dich. Herr, du bist der Gott, der Neuanfänge liebt und uns mit Liebe und Freude begegnet. Zu dir kommen wir mit allem, was uns bewegt und legen es in deine Hände. Herr, wir danken dir heute von Herzen für unsere langjährige Meserin Erika Luca. Danke für jeden Handgriff im Stillen, für ihre Treue, ihre Zuverlässigkeit und ihre Liebe zu diesem Haus und unserer Gemeinde. Wir bitten dich, begleite sie zusammen mit ihrem Mann und der ganzen Familie auf ihrem weiteren Lebensweg. Schenke ihr Gesundheit, tiefe Freude und die Gewissheit, dass dein Segen sie jeden Tag umgibt. Wir rufen zu dir.
Herr, erbarme dich.
Gleichzeitig bitten wir dich auch für unser neues Mesa-Team. Schenke ihnen einen guten Start. Schenke ihnen Freude an den neuen Aufgaben und ein gutes Miteinander. Segne ihren Dienst im Hintergrund, der für unser Gemeindeleben so unendlich wertvoll ist. Wir rufen zu dir.
Herr, erbarme dich.
Vater, wir bringen dir heute aber auch unsere ganze Welt mit all ihren Sorgen und Nöten vor. Wir denken an die Orte, an denen gerade Krieg, Gewalt und Ungerechtigkeit herrschen. Schenke den Mächtigen dieser Erde Weisheit und den Mut, ernsthafte Wege des Friedens zu suchen. Sei dir besonders den Menschen nah, die gerade auf der Flucht sind, die Hunger leiden oder alles verloren. Wir rufen zu dir.
Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich heute ganz besonders für alle, die eine schwere Last mit sich herumschleppen. Für die Menschen, die von Schuldgefühlen gequält werden, von Fehlern der Vergangenheit oder von unversöhnten Beziehungen. Lass sie erfahren, dass deine Gnade tiefer ist als jeder Abgrund. Schenke ihnen den Mut, bei dir abzuladen und ganz neu anzufangen. Tröste die Kranken, die Einsamen und die Trauernden in unserer Mitte und lass sie deine Nähe spüren. Wir rufen zu dir.
Herr, erbarme dich.
Und wir beten weiter das Vaterunser.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nehmen Sie gerne noch einmal Platz. Frau Lukas, wir haben noch ein anderes Lied gewünscht, was Sie sehr gerne mögen, nämlich das Lied 333. Danke dem Herrn, wir danken dem Herrn. Das singen wir jetzt mit den Strophen 1 bis 6. Team ist groß und das Team ist auch noch nicht abgeschlossen. Also man ist wirklich offen. Wenn jemand sagt, ich kann mir vorstellen, auch immer mal alle zwei Monate Dienst zu machen, könnte ich gerne melden. Sie wissen ja jetzt, wer zum Team gehört. Und wir teilen uns das teilweise auch auf, dass dann eine Person die Kirche richtet vor dem Sonntag und dass man eine Person dann nur am Sonntag da ist, um die Kirche aufzuschließen, da zu sein. Also da sind wir völlig, völlig flexibel. Das ist nur als Einladung. Apropos Einladung, wir laden jetzt auch ganz herzlich ein zum Ständerling, um nochmal ein bisschen Zeit und Gemeinschaft miteinander zu haben. Ein herzliches Dankeschön an das Team, das den Ständerling vorbereitet hat. Dann das Opfer vom letzten Gottesdienst hier in Lichtel. Es ergab 35 Euro für die eigene Gemeinde. Heute ist das Opfer für die Aufgabe der Diakonie bestimmt. Herzlichen Dank für alle Gaben, Gott segne, Gebergaben und Empfänger. Morgen ist um 20 Uhr die Gemeinderatssitzung in Schmerbach im Gemeindesaal. Und am kommenden Sonntag wird er herzlich eingeladen zu den Gottesdiensten nach Schmerbach um 9.15 Uhr und dann ist es morgen um 10.30 Uhr. Dort wird dann Dominik Ehringer aus Schona getauft. Alles Weitere ist auch im Sende nachzulesen. Und gibt es noch eine Trauerfallankündigung? Bitte Sie. Aus unserer Gemeinde verstorben ist Steffen Hammel aus Schmerbach. Er verstarb am 13. Juni im Alter von 54 Jahren und wird im Ruheforst Landhege beerdigt. Die Beerdigung wird am Montag, den 6. Juli sein. Die Uhrzeit wird noch festgelegt. Wir nehmen herzlich Anteil am Leid der Angehörigen und befehlen Sie und den verstorbenen Steffen Hammel in Gottes Hände. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Daher, ob wir leben oder sterben, so gehören wir zum Herrn. Amen. Vor dem Segen singen wir Verleihungsfrieden gnädig. Der Herr segne euch.